Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit. Dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Heute heißt das Thema: Ist München auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt? Dass München klimaneutral werden soll, darüber herrscht ein breiter Konsens in der Stadt. Über den zeitlichen Rahmen und über den Weg dorthin wurde und wird in der Stadt heftig gerungen. Ende 2019 hat der Stadtrat beschlossen, dass München schon 2035 klimaneutral werden soll. Zuvor galt 2050 als Stichjahr. Wo München heute steht, darüber sprechen wir mit ÖDP-Stadträtin Sonja Haider. Aber es geht ja nicht nur um München, sondern auch Bayern muss ernsthaften Klimaschutz betreiben. Ob das mit dem Entwurf für ein bayerisches Klimaschutzgesetz gelingen kann, das haben wir Ronja Endres gefragt. Sie ist Referentin für politische Kommunikation beim Bund Naturschutz Bayern. Was Fridays for Future München über die jüngsten Klimaschutzmaßnahmen von Bund und EU denken, das hören wir von den beiden Fridays for Future Pressesprechenden Aurelia Speer und Lukas Maccioni. Und mit Maria Weise, Projektleiterin des Münchner Klimaherbst, sprechen wir über die Aktivitäten des Netzwerks Klimaherbst und über das aktuelle Programm der Veranstaltungsreihe. Denn auch beim Klimaherbst hat sich durch Corona einiges getan. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Eines steht fest: Fridays for Future haben es 2018 und 2019 geschafft, dass das Thema Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda stand. Die Politik, völlig überrascht von der Wucht und der Stärke der Bewegung, bemühte sich seitdem, den Klimaschutz stärker voranzubringen. Und auch in München hat sich seitdem einiges getan. Der Beschluss des Münchner Stadtrats, dass die Stadt bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll, wurde am 18. Dezember 2019 mit den Stimmen von SPD, Grüne, Linke und ÖDP gekippt. Neues Datum ist nun das Jahr 2035. Gegen den Beschluss stimmten CSU, FDP und Bayernpartei. Klimaneutralität bedeutet, dass die Treibhausgasemissionen bis 2035 auf unter 0,3 Tonnen pro Einwohner sinken. Von 1990 bis 2014 sind diese von 9,7 auf 6,5 Tonnen pro Kopf reduziert worden. Zahlen für das Jahr 2017 sprechen von nur noch 5,9 Tonnen pro Kopf. Für 2019 gibt es darüber keine Informationen. Dazu kommt, dass viele diese Zahlen für nicht wirklich aussagekräftig halten. 2020 kam Corona und der Klimaschutz geriet aus dem Fokus von Politik, Öffentlichkeit und Medien. Dabei hat sich nichts an der Tatsache geändert, dass die Bekämpfung des Klimawandels die drängendste Aufgabe der nächsten Jahrzehnte sein wird, auch für München. Wir haben nachgefragt bei ÖDP-Stadträtin Sonja Haider, wo München aktuell beim Thema Klimaneutralität 2035 steht.
Ja, ich würde sagen, nur ein paar Trippelschrittchen weiter. Es gibt natürlich erste, in Englisch würde man sagen Landmark Decisions, also so weitreichende Stadtratsbeschlüsse, die wir gefasst haben. Sie wissen ja, dass ich sehr mich für die Radinfrastruktur einsetze. Da haben wir wirklich nachhaltige Beschlüsse getroffen, wo wir die Stadt umbauen werden bis 2025. Wir werden Leute einstellen. Trotzdem, mir geht es immer noch nicht schnell genug.
Es ist ja eine neue Rathausregierung am Ruder seit Anfang Mai. Haben die denn schon, dass da jetzt noch nicht viel rausgekommen ist, ist klar in diesen wenigen Monaten, aber haben denn die Grünen und die Roten schon was auf den Weg gemacht, was in ihren Augen hoffen lässt, dass da was in Sachen Klimaschutz kommt?
Tatsächlich werden ein paar Strukturen geschaffen, aber das ist mir nicht genug. Ich meine, wir wissen ja nicht erst seit dieser Regierung, dass wir was tun müssen, sondern wir wissen das seit Jahren. Selbst die Fridays for Future haben einen Programmplan, 25 Maßnahmen für München. Da könnte man sofort anfangen umzusetzen. Und ich muss sagen, mir geht das zu langsam. Jetzt nochmal eine Studie, wie München das erreichen kann, ist ja schön und recht, aber ich habe das Gefühl, wir wissen doch schon so viel. Warum fangen wir nicht wirklich an zu handeln?
Zu den Maßnahmen von Fridays for Future, was die vorschlagen, kommen wir später noch. Jetzt schauen wir zuerst mal auf das Thema Energie. Und da sind natürlich hier in München besonders wichtig die Stadtwerke. Und da gab es im letzten Jahr eine wichtige Entscheidung, und zwar, dass das Heizkraftwerk Nord nicht bis 2022 stillgelegt wird, wie im Bürgerentscheid beschlossen, sondern erst bis 2028 soll es laufen. Aber es gibt auch Positives zu vermelden, so sage ich das jetzt mal, von den 800.000 Tonnen, die da jährlich verbrannt werden, verfeuert werden sollen, sollen es nur noch 350.000 Tonnen sein. Das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Marke. Das ist ein Kompromiss. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, dieses Kraftwerk ist systemrelevant, deswegen darf das nicht abgeschaltet werden. Sind Sie denn mit diesem Kompromiss halbwegs zufrieden oder wäre da in Ihren Augen mehr gegangen?
Wir glauben auf jeden Fall, dass da mehr gegangen wäre, aber wir waren unglaublich stolz, dass wir diese Reduktion erreicht haben. Wie wir nämlich 2014, wie ich in den Stadtrat gekommen bin und Koalitionsvereinbarungen diskutiert haben, da war noch von 2035 die Rede bis zur Stilllegung. Und dass wir solche Reduktionen erreicht haben, das ist wirklich den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die mit uns das Bürgerbegehren raus aus der Steinkohle gemacht haben und den Akteuren, die dahinter stehen. Wir glauben, es geht tatsächlich noch mehr. Ich glaube, es muss mehr gehen, weil wir haben mit diesem Kohlekraftwerk eine Wahnsinns-CO2-Produktion. Und wir müssen runterkommen. Der Klimawandel wartet nicht. Das ist eine der Maßnahmen, wo wir ganz schnell tatsächlich auch was verändern können in dieser Stadt.
Ersetzt werden soll der Ausfall, der durch das Abschalten oder durch die Reduzierung beim Steinkohlekraftwerk entsteht. Ersetzt werden soll das Ganze durch Geothermie im Umkreis, Landkreis oder auch in München und durch Windenergie, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, an der Nordsee, an der Küste von Schottland etc. etc. Zufrieden mit dem Weg, den die Stadtwerke da eingeschlagen haben?
Wir glauben, dass Geothermie tatsächlich schneller ausgebaut werden kann, dass man da noch mehr vorwärts kommen muss. Besonders, weil das eine Möglichkeit ist, hier in München direkt vor Ort. Das Windkraftwerk in Norwegen oder die Solaranlagen in Spanien, die werden da eingespeist. Das ist zwar eine Rechnerei, ja, aber wir wollen hier in München, wir haben diesen großen Vorteil, auf dieser Heißwasserschicht zu sitzen in München. Wir sollten das wirklich noch viel größer ausbauen.
Kommen wir zum Bereich Mobilität. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind ja da eine der Aktivistinnen beim Ratentscheid. An vorderster Front sozusagen. Jetzt fangen wir mal an mit dem jüngsten Vorschlag, den überraschenderweise das IFO-Institut gemacht hat. Im Auftrag von der IHK München. Die haben nämlich eine City-Maut vorgeschlagen innerhalb des mittleren Rings. Gute Idee?
Wir haben die schon ganz lange in unserem Parteiprogramm für München. Übrigens die Grünen erst wieder seit dieser Wahl. Davor waren wir die Einzigen. Wir haben sie nicht Anti-Staumaut genannt, wie das IFO-Institut. Ich habe schon meiner Partei gesagt, wir mögen sie vielleicht doch umbenennen.
Anti-Staugebühr.
Anti-Staugebühr. Ach ja, genau. Also auf jeden Fall, ich denke, wir müssen, es ist eine sehr gute finanzielle Lösung, ja, weil sie da nämlich Anreize schaffen und natürlich Kosten schaffen, die diesen Verkehr leiten können. Und selbst wenn Sie sich bei der IHK umhören, es gibt viele Dienstleister, die sagen, von mir aus eine Maut, wenn wir dann auch sicher in die Stadt reinkommen und nicht nur im Stau stehen.
Was könnte man denn noch gegen den überbordenden Autoverkehr machen in der Stadt? Was hat die ÖDP da für Lösungsvorschläge?
Ja, wie gesagt, Radinfrastruktur, dafür setze ich mich sehr ein, weil ich das eine der billigsten und nachhaltigsten Lösungen finde für Verkehrsprobleme dieser Stadt. Wenn wir es schaffen, die Leute aufs Rad zu bringen, die gerne radeln wollen, dann ist schon sehr viel gelungen, weil wir dann die Straßen freier kriegen. Außerdem denke ich, dass tatsächlich Parken im öffentlichen Raum der Vergangenheit angehören muss. Wir subventionieren jeden Parkplatz da draußen, wenn Sie wollen, vielleicht mit 40.000 Euro, wenn Sie einen Tiefgaragenplatz dagegen setzen. Und das ist eine ganze Menge Raum, die uns da zur Verfügung steht. Und ich denke, die brauchen wir für den ÖPNV, wir brauchen sie für Rad- und Fußverkehr.
Ich glaube, Green City hat mal ausgerechnet, dass innerhalb des Mittleren Rings 200 Fußballfelder allein für Parkstellplätze ebenerdig zur Verfügung stehen. Das ist natürlich wirklich eine gewaltige Menge. Was sagt denn die Aktivistin des Radentscheids zum Ausbau, zum praktischen, faktischen Ausbau jetzt der Radinfrastruktur? Da wurde zwar jetzt einiges beschlossen, aber wenn ich mit dem ADFC München rede, sagt er, es geht alles viel zu langsam.
Das sehe ich auch so, weil wir haben im Radentscheid ein Zieldatum von 2025 gesetzt und das ist sehr sportlich. Ich glaube, auch da hätten wir haben vorgeschlagen, Ad-hoc-Maßnahmen, Dinge, die man gleich umsetzen kann, die sind nicht angegangen worden. Es sind bisher hauptsächlich Maßnahmen, also auch große Maßnahmen, die ich sehr gut finde, ja, also wie Lindwurmstraße, die Schwanthaler Straße, die Sachen sind teilweise schon sehr, sehr lange in der Diskussion. Deswegen finde ich schon gut, dass wir das jetzt beschlossen haben, aber wir brauchen die Umsetzung und wir brauchen insbesondere Lückenschlüsse. Ja, Munich Ways, auch eine Organisation, die auch bei Green City angedockt ist, hat 1768 Lücken in München gefunden, ja. Und manche von den Dingen sind einfach klein. Da fehlt noch ein Weg oder eine Markierung. Das wäre sehr leicht. Manche sind komplizierter. Kreuzungen sicher umzubauen ist eine riesengroße Nummer. Aber wir müssen wirklich vorwärts kommen, das Radnetz zu vervollständigen. Und auch da haben wir aber letzten Mittwoch tatsächlich den Beschluss gefasst.
Was hat denn die ÖDP für Vorschläge oder was haben Sie für Vorschläge, wenn es um die Verbesserung des ÖPNV geht? Und zwar nicht, was irgendwann der U-Bahn-Bau oder der zweite S-Bahn-Tunnel leisten wird, sondern wie kann man denn jetzt den Münchnerinnen und Münchnern kurzfristig bis mittelfristig, also sprich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, das ÖPNV-Fahren leichter machen?
Puh, 1 bis 2, 3 Jahren, das ist im ÖPNV eigentlich wie eine Sekunde. Wenn Sie Tram planen oder selbst Buslinien, ja, also ich meine, jetzt hat man ja zum Beispiel einige Parkstreifen weggenommen, um dort Busse durchfahren zu lassen, zu beschleunigen. Ich denke, das ist eine gute Lösung, das müssen wir vielleicht auch noch weiter ausbauen. Ich glaube tatsächlich auch, das Tramnetz sollte weiter ausgebaut werden. Und ja, ich meine, U-Bahn, das dauert ewig, kostet ein Heidengeld, ja. 1 Kilometer kostet mittlerweile 100 Millionen. Das ist, ich sehe das nicht, dass das in Zukunft tatsächlich, dass wir da vorwärts kommen. Insbesondere, wenn ich mir die Finanzen anschaue, was im Moment auf uns zukommt und wie wir weiter agieren können.
Was muss denn im Bereich Wohnen und Bauen getan werden? Was mir auffällt oder was ich lese, was ich auch mitbekomme in Interviews, dass München immer mehr Grünflächen verliert. Das kann bei den schon gebauten Wohnkarrees sein, dass man einfach noch ein Haus in den Innenhof reingesetzt bekommt. Das kann sein, dass irgendeine Lücke, noch eine Grünfläche zugemacht wird wegen neues Wohnhaus. Es geht aber da auch um die großen Geschichten, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Münchner Norden oder im Nordwesten oder dieser idyllische Eckgarten da hinterm Lerchenauer See. All das wird verschwinden. Begründet wird das Ganze, kann man nachvollziehen, mit der Wohnungsnot, aber es wird natürlich auch viel Gewerbe angesiedelt, was ja wieder weiteren Zuzug fördert. Man kriegt so ein bisschen Angst, was da kommt in den nächsten Jahren. Und jetzt, wenn wir wieder auf den Klimaschutz schauen, was bedeutet denn das für den Klimaschutz, wenn alle Grünflächen verschwinden?
Ja, Grünflächen ein großes Thema und in Corona hatten wir gesehen, wie dringend notwendig ein bisschen Grün vor der Tür ist. Und wir sehen tatsächlich nicht nur die Nachverdichtung, ich wohne draußen am Stadtrand, da sehe ich jeden Tag die Nachverdichtung, wie groß die Häuser werden. Ja, das neben mir wird ein 6-Familienhaus gebaut statt einem Einfamilienhaus vorher. Das ist jetzt eine Nachverdichtung, aber wir sehen auch das Erdbeerfeld bei uns. Ja, wird jetzt überlegt, ob man eine Realschule draufstellt. Und das ist tatsächlich definiert als Grünanlage oder als Grünfläche der Stadt und hat klimarelevante Bedeutung, weil es eine Frischluftschneise ist. Wenn wir diese Frischluftschneisen zubauen, dann werden wir in diesem immer sich weiter aufheizendem Wetter und Klima tatsächlich Probleme kriegen. Ich meine, ich merke das, wenn ich mit dem Radl rausfahre Richtung Westen. Kaum komme ich aus der Stadt raus, am Nymphenburger Park vorbei, und auf einen Schlag sinkt die Temperatur um 3, 4, 5 Grad teilweise. Das ist enorm, was Grün tatsächlich an Kühle bringt, an bessere Luftqualität bringt. Wir müssen diese Grünflächen in unserer Stadt wirklich sichern. Wir haben so einen engen Bereich von München. Wir sind so dicht bebaut, wenn wir die nicht wirklich strategisch schützen, dann haben wir ein Problem. Und meine Partei wendet sich auch gegen die großen Baumaßnahmen wie die SEM Nord und SEM Nord Ost. Hauptsächlich deswegen, weil immer noch so viel Gewerbe auch angesiedelt wird. Und jedes Gewerbe, jeder Arbeitsplatz zieht Wohnraum oder nach sich, muss es ja. Ja, wo wollen Sie denn wohnen, wenn Sie in München arbeiten? Und wir denken, wir bräuchten ein Moratorium für derzeit für Gewerbe.
Dann kommen wir mal zu den Treibhausgasemissionen. Die Zahlen hat in den letzten Jahren immer die Frau Jacobs geliefert, die bis vor kurzem auch noch Referentin für Gesundheit und Umweltreferat war. Und da die Zahlen schauen dann so aus, von 1990 bis 2014 sind laut der Stadt die Treibhausgasemissionen von 9,7 auf 6,5 Tonnen CO2 pro Kopf reduziert worden. Zahlen für das Jahr 2017 sprechen von 5,9 Tonnen, das hat sie damals mal gesagt. Ich habe das aber nirgendwo gesehen oder gelesen jetzt nochmal. Wissen Sie da mehr? Gibt es da schon aktuelle Zahlen, was der Pro-Kopf-Verbrauch ist?
Also ich muss sagen, ich habe es versucht, tatsächlich aus diesen Zahlen schlau zu werden insgesamt, aber ich bin es nicht geworden. Weil manche Dinge werden dann generalisiert, auf woher der Strom kommt. Tatsächlich ist diese Rechnerei im Moment für mich nicht aussagekräftig. Wir bräuchten eine Grundlage eigentlich, von der wir ausgehen und dann auch tatsächlich sehen, wie kommen wir weiter. Und das IHKM, also das integrierte Handlungskonzept Klimaschutz der Stadt München, hat in den letzten Jahren nicht wirklich viel vorangebracht, obwohl wir an CO2-Einsparung, obwohl wir, ich glaube, 93 Millionen jedes Jahr ausgeben. Also wir brauchen einen konkreten Plan, und das erhoffe ich mir jetzt. Es ist ja jetzt diese Klimastudie in Auftrag gegeben worden, dass wir ganz klar sehen, ich möchte gerne eine Matrix, ja, von da bis da, wir wollen dahin und dies sind die Maßnahmen, so viel kosten sie, so kurz- oder langfristig sind sie umsetzbar, und dann möchte ich, dass wir darauf reagieren. Tatsächlich sind die Zahlen in München für mich derzeit nicht als Handlungsgrundlage nutzbar.
Nochmal Zahlen, diesmal aber vom Öko-Institut aus Freiburg, und die sagen, dass die Stadt München nur für 40% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und zu 60% seien Bund und Europäische Union verantwortlich mit ihrer Klimapolitik. Das heißt ja, wenn das so richtig ist, ohne EU und Bund wird in Sachen Klimaschutz eigentlich nichts gehen. Wenn Sie auf Bund und EU schauen, sind Sie da zuversichtlich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind?
Also tatsächlich glaube ich, dass wir große Effekte von der Europäischen Union erzielen können. Der EU Green Deal ist gerade erst oder wird jetzt verabschiedet mit den verschiedenen Teilbereichen, und ich glaube tatsächlich, dass sich da eine Menge tut. Ich glaube auch, dass Geld in diese Bereiche fließen, sowohl EU-Gelder, auch der Bund wird Gelder ausschütten. Das ist für mich die große Hoffnung, weil uns gehen nämlich tatsächlich die Gelder aus in den Kommunen jetzt durch Corona. Und ich erwarte mir wirklich, dass wir da nach vorne kommen und dass wir es wirklich schaffen, diesem Klimawandel zu entgegnen.
Sie haben das 25-Punkte-Programm von Fridays for Future München angesprochen. Einige würde ich jetzt gerne vorlesen, und Sie sagen mir, was Sie davon halten, ob Sie dem zustimmen können oder ob Sie das für unrealistisch haben. Die fordern immer noch den Betrieb des Heizkraftwerks Nord bis 2022 beenden, würden Sie sagen, aber aufgrund der gesetzlichen Lage wird das ja wohl nicht möglich sein.
Ich glaube trotzdem, dass das möglich sein wird. Wenn wir die Ziele erreichen wollen, auch auf Bundesebene, werden wir in diesen Bereichen agieren müssen.
Nächste Forderung, Fridays for Future München fordert die Ausstattung aller Neubauten mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen.
Photovoltaik ist eigentlich schon beschlossen. Thermieanlagen, muss ich gestehen, das ist nicht mein Fach, aber ich denke, auch da kommen wir weiter.
Einen 10-Minuten-Takt auf sämtlichen Verbindungen des MVV zwischen 6 und 24 Uhr, da lachen Sie jetzt schon.
Ja, dazu braucht es bessere Strecken, weitere Fahrzeuge, ein hehres Ziel, aber ich glaube nicht, dass wir das umgesetzt bekommen.
Und eine autofreie Zone innerhalb des Mittleren Rings?
Dafür, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Das kann sich im Moment auch noch keiner vorstellen, aber also zum Beispiel Superblocks in Barcelona, wenn Sie Paris anschauen, in den großen Städten, Gent in Belgien, ja, was da passiert, wir könnten in München noch weitaus mehr tun.
Dann geht's weiter mit CO2-emissionsfreien Fahrzeugen im Stadtgebiet.
Möglich, reine politische Forderung, denke ich.
Und als letztes einen kostenlosen ÖPNV.
Auch das ist möglich, wobei auch da habe ich ein bisschen Angst vor Überforderung des ÖPNV. Wenn wir es kostenlos anbieten, dann kommen sehr viele Leute. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Fahrzeuge, wir brauchen wieder bessere Linien. Machbar ist es.
Soweit die Münchner ÖDP-Stadträtin Sonja Haider zum Thema Klimaneutralität für München im Jahr 2035. Nach einer kleinen Musikpause wollen wir von Ronja Endres, Referentin für politische Kommunikation beim Bund Naturschutz, wissen, ob der Regierungsentwurf für ein bayerisches Klimaschutzgesetz einen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels leisten kann. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und wir sprechen jetzt über den Regierungsentwurf für ein bayerisches Klimaschutzgesetz, der derzeit im Landtag beraten wird. Der gerade mal 11 Paragraphen umfassende Entwurf war am 28. Mai in den Landtag eingebracht worden. Am 23. September fand eine Anhörung statt. Dort kritisierten die meisten Umweltexpertinnen und Experten den Entwurf als viel zu lasch und unverbindlich. Wir haben mit Ronja Endres, Referentin für politische Kommunikation beim Bund Naturschutz Bayern, über ihre Kritik am Entwurf der Staatsregierung gesprochen und wollten wissen, ob der Bund Naturschutz den Entwurf genauso kritisch sieht wie die meisten Umweltexpertinnen und Experten.
Also ja, das ist tatsächlich auch die Meinung des Bund Naturschutz. 8 von 10 ExpertInnen waren sich einig, dass der Entwurf nicht ausreicht, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, an dem wir festmachen, ist das ein ausreichender Entwurf oder nicht. Denn im Endeffekt muss das Klimaschutzgesetz dazu führen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und so wie es im Moment ist, ist das leider nicht der Fall.
Was fehlt denn alles, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
Also zunächst müsste man das Ziel, das formuliert ist, in dem Klimaschutzgesetz anpassen. Das ist im Moment 55% bis 2030 die Treibhausgase zu reduzieren. Das führt aber zu wahrscheinlich deutlich über 2 Grad Erderwärmung mit den neuen Zielen in der EU. Und wenn man sich auch anschaut, was der IPCC sagt, müssten wir, manche Experten sagen, bis zu 70% einsparen bis zum Jahr 2030. Das ist schon mal der erste Dreh- und Angelpunkt. Und dann muss natürlich auch konkrete Maßnahmen im Gesetz festgeschrieben werden, was momentan auch noch nicht der Fall ist.
Hat sich der Bund Naturschutz über konkrete Maßnahmen, wie du sagst, in den Kopf gemacht, was da drin stehen müsste?
Ja, also da gibt's verschiedene Sachen, die mit reinkommen müssten. Also einmal muss festgeschrieben werden, dass in dem Klimaschutzplan, dass der erstens verpflichtend wird, zweitens, dass aus dem auch bestimmte Verpflichtungen, aber auch Unterstützungen für die Kommunen erwachsen und dass die Ziele auf die verschiedenen Sektoren zum Beispiel heruntergebrochen werden. Dann müsste man in dem Gesetz festschreiben, dass andere Gesetze, die wir haben, auf die Klimaverträglichkeit geprüft werden müssten. Dann müsste zum Beispiel auch die umstrittene 10H Abstandsregelung bei der Windkraft fallen. Das sind solche Sachen, die da noch unbedingt mit hinein müssen.
Jetzt wurde ja von vielen Umweltexpertinnen und Experten kritisiert, dass eben sehr viele Soll- und Kann-Bestimmungen drin sind. Jetzt hat die CSU auf der Anhörung betont, dass sie bewusst auf Freiwilligkeit und nicht auf Verbote und Zwang setzt. Und das Klimaschutzgesetz richtet sich ja in der Tat konkret nur an die Staatsverwaltung, die verpflichtet wird, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das ist löblich, aber den Kommunen wird nur empfohlen, das Gleiche zu tun. Und das Gesetz richtet sich auch nicht an die Ökonomie, es richtet sich nicht an die Energiewirtschaft, an die Landwirtschaft, an die Industrie. Auch eigentlich der Verbraucher kommt nicht vor und der ganze riesige Bereich, der viel CO2 ausstößt, die Mobilität auch nicht. Ist das ein Fehler?
Also ja, das ist definitiv ein Fehler, dass die Staatsregierung sagt, sie möchte klimaneutral werden, ist löblich, stand vorher aber auch schon im Naturschutzgesetz fest. Das heißt, das ist in diesem Gesetz so keine große Neuigkeit. Und das Problem mit der Freiwilligkeit sehen wir. Wir haben seit vielen Jahren bereits einen Pakt, einen Klimapakt mit den bayerischen Wirtschaftsunternehmen, mit der Staatsregierung, die sich auf Freiwilligkeit verpflichtet haben. Und momentan halten wir unsere selbstgesetzten Ziele nicht ein. Ohne Corona hätten wir auch das 2020-Ziel gerissen. Und ich hoffe ja nicht, dass wir jedes Jahr eine Pandemie haben. Und das Problem ist, Klimaschutz wird in den Kommunen gemacht. Die Kommunen brauchen dafür klare Ansagen und für diese klare Ansagen auch klare Finanzmittel. Das ist schon mal das Erste. Und die anderen Sektoren müssen auch wissen, wie viel müssen wir im Bereich Verkehr einsparen, wie viel müssen wir im Bereich der Gebäude einsparen. Das ist deswegen auch wichtig, weil das Bundesklimagesetz diesen Sektoren ein Ziel vorgeschrieben hat. Und wenn es da Zielverfehlungen gibt, müssen wir auch in den einzelnen Bundesländern gucken, wo es da gehakt hat.
Du hast es schon erwähnt, es gibt durchaus ein paar Zahlen, auch konkrete Zahlen in dem Entwurf zum Klimaschutzgesetz. Da steht dann drin, dass die Treibhausgasemissionen je Einwohner laut Entwurf bis 2030 um mindestens 55% gesenkt werden, bezogen auf den Durchschnitt des Jahres 1990. Und der Ausstoß soll damit auf unter 5 Tonnen pro Einwohner und Jahr sinken. Und spätestens 2050 soll Bayern klimaneutral sein, was im Vergleich jetzt zu München sehr, sehr viel spätes. München strebt die Klimaneutralität bis 2035 an, aber immerhin, es steht da drin. Die Frage ist dann, das scheint ja schon durch bei unserem Gespräch, wie will Bayern das überhaupt anstellen, wenn das Gesetz nur die Staatsverwaltung im Fokus hat, also verpflichtend im Fokus. Ansonsten heißt es, und dieses Zitat fand ich eben sehr lustig, jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Minderungsziele beitragen. Naja, das ist ja nett irgendwie. Der Umweltpolitiker der SPD, Florian von Brunn, hat die Staatsregierung in der Anhörung aufgefordert, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und zu überarbeiten. Würde das der Bund Naturschutz der Staatsregierung auch empfehlen?
Also erstmal sind wir froh, dass die Staatsregierung einen Klimaschutzgesetzesvorschlag erbracht hat. Das ist positiv. Es hat durchaus noch nicht jedes Bundesland ein Klimaschutzgesetz. Von dem her gesehen haben wir diese Initiative schon mal sehr begrüßt. Ob man das jetzt zurückziehen muss oder an vielen Stellen nochmal nachbessern muss, das obliegt der Staatsregierung. Das ist deren Entscheidung. Fakt ist, er muss auf jeden Fall deutlich nachgebessert werden. Ja, es gibt auch Positives in dem Gesetzestext. Zu erwähnen ist da zum Beispiel der Artikel 6. Da steht drin, dass zukünftige Fördergelder und Fördergelder, die überarbeitet werden, mit der Klimaverträglichkeit überprüft werden müssen. Da muss aber allerdings nochmal nachgeschärft werden, zum Beispiel, was bedeutet das, was ist klimaverträglich, was ist eben nicht klimaverträglich. Aber das sind auf jeden Fall schon mal Sachen, da geht's in die richtige Richtung.
Noch einen Artikel, den ich rausgreifen will, Artikel 10 in dem Entwurf. Dort heißt es, Zitat, subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch oder aufgrund dieses Gesetzes nicht begründet. Was heißt das nun? Heißt das, dass man eigentlich so eine Klausel einfügt, dass man nur was macht, wenn man richtig Lust hat? Oder ist das auch so ein Schutz vor dem Bund Naturschutz zum Beispiel oder anderen Verbänden, Organisationen, dass die den Klimaschutz nicht einklagen können. Ist das eine Maßnahme gegen euch?
Also dieser Artikel ist eine absolute Besonderheit in der bayerischen Gesetzgebung. Wir haben einfach mal geschaut, wie viele Gesetze haben wir eigentlich, die die Klagbarkeit explizit ausschließen. Und ich glaube, wir sind neben diesem Gesetzesentwurf noch auf ein einziges weiteres Gesetz gestoßen, wo das so ist. Wir können uns im Moment nicht so richtig erklären, warum die das da reingeschrieben haben, weil selbst ohne diesen Zusatz ist dieses Gesetz relativ schwierig einklagbar, weil es keine konkreten Maßnahmen enthält. Dass dieser Artikel jetzt so explizit drinsteht, ist für mich ein Zeichen dafür, dass die Staatsregierung den Klimaschutz noch nicht besonders ernst nimmt und dass sie auch die Zivilgesellschaft in Form von Verbänden, aber auch Privateinzelpersonen nicht besonders ernst nimmt.
Passt eigentlich gar nicht zu den Aussagen von Ministerpräsident Söder, die er immer mal wieder macht. Und im vergangenen Jahr hat er zum Beispiel gefordert, den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Das hat er gesagt, das wurde mal breit in den Medien diskutiert, dann war aber auch nichts mehr zu hören. War das Wahlkampfgetöse oder was bezweckt Söder damit? Meint er das einfach nicht ernst? Und wenn man das jetzt vor dem Hintergrund des Klimaschutzgesetzes betrachtet, könnte ja sein, dass das nicht ganz ernst gemeint war, oder?
Also erstmal müssen wir schon sagen, dass der Ministerpräsident das Thema Klimaschutz selbst während der Corona-Zeit immer wieder auf das Tableau gebracht hat. Das schätzen wir vom Bund Naturschutz wert. Das ist schon mal gut. Das Problem ist, man muss immer tiefer in die Maßnahmen schauen. Man kann viel ankündigen, dann muss man aber auch machen. Es ist zum Beispiel noch keiner dieser Bäume gepflanzt worden, die uns angekündigt wurden. Wir warten immer noch auf die Solarpflicht auf die Dächern, die angekündigt wurden von dem Ministerpräsidenten. Und er hatte ja auch versucht, im Landtag den Klimaschutz also in die bayerische Verfassung zu schreiben. Das ist ein Teil, den man machen kann. Das Problem ist, das ist manchmal leider dann eine schöne Phrase in dieser Verfassung, denn auch der Naturschutz steht da längst drin. Und es hat uns da leider auch noch nicht viel weitergeholfen. Also auch das ist wahnsinnig schwierig, dann irgendwie einklagbar zu machen oder daraus abzuleiten, was jetzt genau geschehen soll, direkt vor Ort, wo Klima- oder Naturschutz passieren sollte. Also das sind so ein bisschen Nebelkerzen, die man da identifizieren kann. Wir erhoffen uns, dass jetzt aus den Aussagen, die Markus Söder gemacht hat, dann tatsächliche Maßnahmen entstehen. Darauf warten wir noch ein bisschen.
Letzte Frage. Wenn jetzt der Freistaat nicht so in die Puschen kommt, muss sich dann die Umweltschutzbewegung, überhaupt die Klimaschutzbewegung, mehr auf Kommune und Bund konzentrieren und da den Klimaschutz vorantreiben?
Also das hätte der Freistaat wahrscheinlich gerne. Selbstverständlich muss sich die Klimabewegung auf die Kommunen und auch auf den Bund weiter bewegen und selbst auf auf EU-Ebene und irgendwann auch global. Aber der Freistaat hat eine ganz enorme Verantwortung für den Klimaschutz. Allein schon deswegen, weil ohne den Freistaat in den Kommunen einfach weniger laufen kann. Weil dafür braucht es Expertise vom Freistaat, dafür braucht es Unterstützung und Geld vom Freistaat. Deswegen müssen wir uns auch weiterhin auf den Freistaat konzentrieren. Und der Klimabewegung ist bisher noch nicht müde geworden, auch immer wieder gerne dem Freistaat zu sagen, wie man den Klimaschutz richtig umsetzen kann.
Soweit Ronja Endres, Referentin für politische Kommunikation beim Bund Naturschutz Bayern zum Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Nur für 40% der Treibhausgasemissionen ist laut einer Studie des Öko-Instituts aus Freiburg die Stadt München selbst verantwortlich. Zu 60% sind es Bund und Europäische Union. Das heißt, ohne Bund und Europäische Union wird Klimaschutz nicht funktionieren. Unter anderem auch deswegen hat Fridays for Future unter dem Motto »Kein Grad weiter« am Freitag, den 25. September in 450 Städten in Deutschland und 3100 Orten weltweit für effektiven Klimaschutz demonstriert. Im Rahmen des 6. globalen Klimastreiks setzten sich auf allen Kontinenten Aktivistinnen und Aktivisten für globale Klimagerechtigkeit ein. In Berlin waren es 21.000, in Hamburg 16.000, in Köln 10.000, in Stuttgart 9.000 und in München, genau, in München wurde der Streik wegen steigender Infektionszahlen bis auf eine kleine Aktion abgesagt. Wir haben uns die Pressekonferenz kurz vor dem geplanten Streik, in der die Absage bekannt gegeben wurde, angeschaut. Deutliche Worte fanden Fridays for Future München dabei für die Klimaschutzpolitik der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Die Enttäuschung war den Aktivistinnen und Aktivisten anzusehen, als Fridays for Future München auf einer Pressekonferenz den großen Klimastreik auf der Theresienwiese absagten.
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Das ist der zweite Großstreik, den wir innerhalb von einem halben Jahr absagen mussten. Wir haben im März, mussten wir wegen Corona den Großstreik zu den Kommunalwahlen in München absagen. Jetzt mussten wir den darauf folgenden Großstreik wieder absagen, auch wegen Corona, diesmal sogar noch kurzfristiger. Und es trifft uns als Fridays for Future München sehr hart, das jetzt abzusagen. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, es abzusagen, einfach weil wir gerade in einer weltweiten Pandemie leben und die Corona-Werte in München auch wieder kritisch sind. Wir haben lange gerungen und diskutiert, weil nicht nur die Corona-Krise schlimm ist, sondern auch die Klimakrise. Wir haben uns mit Expertinnen und Behörden abgesprochen, aber letztendlich haben wir uns dazu entschieden, es abzusagen. Das Kreisverwaltungsreferat München hätte uns den Streik, so wie er ursprünglich geplant war, genehmigt. Trotzdem haben wir es nicht umsetzbar gesehen, dadurch, dass die Werte so hoch sind in München. Wir haben in den letzten Wochen sowohl den Signalwert von 35 als auch von 50 überschritten. Und in diesem Zustand einen Großstreik durchzuführen, sehen wir nicht für sicher genug. Wir hatten zwar ein sehr gutes Hygienekonzept, es wäre auch ausreichend gewesen, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Aber das Problem ist, dass in unserer Verantwortung nicht nur der Streik selbst, sondern auch alles drumherum, also auch zum Beispiel die An- und Abreise der StreikteilnehmerInnen liegt und wir da keinen Überblick haben und das nicht garantieren können, dass sich dort Menschen nicht gegenseitig infizieren. Wir haben das letzte halbe Jahr immer wieder unter dem Hashtag Fight Every Crisis gestreikt, weil wir die Politik dazu aufgefordert haben, dass sie Verantwortung für beide Krisen übernehmen. Wir fordern von der Politik, dass sie Verantwortung für die Klimakrise übernehmen, so wie wir es tun. Und jetzt fordern wir auch von der Politik, dass sie Verantwortung für die Corona-Krise übernehmen, so wie wir es tun. Denn wir fordern, dass auf die Wissenschaft gehört wird und das ist in beiden Krisen sehr wichtig. Wenn die Politik so verantwortungsvoll wäre wie wir, dann müssten wir überhaupt nicht streiken. Dann hätten wir dieses ganze Problem nicht und wir könnten uns ziemlich viel Arbeit sparen. Aber das ist sie leider nicht.
Sagte Fridays for Future Pressesprecherin Aurelia Speer. Das, was manch selbsternannter Corona-Rebell als vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Staatsmacht bezeichnen würde, nötigt Respekt ab und zeigt ein Verantwortungsbewusstsein, das Politik, Wirtschaft und Gesellschaft größtenteils nicht an den Tag legen, wenn es um den Klimaschutz oder, drastischer gesagt, um die Zukunft der Menschheit geht. Pressesprecherkollege Lukas Macioni macht der Politik deswegen schwere Vorwürfe.
Klar ist, das wissen wir seit Jahren, wir leben in zwei Krisen und die eine existiert schon länger, als viele von uns es tun. Wir müssen feststellen, dass die Politik aber scheinbar einen Krisenzustand als den Normalzustand annimmt. Was hier als zurück zum Normalen verkauft wird, ist ein Zurück in die Krise. Unter der Fassade des Krisenmanagers verbirgt sich eine Politik, die uns mit Wumms in die Klimakrise führt. Sinnbildlich hierfür ist wie immer die aktuelle Politik. Die EU verabschiedet gerade den Next Generation Pakt, der die Finanzpläne für die nächsten Jahrzehnte enthält. Aber das Einzige, was an diesem Pakt Next Generation ist, ist, dass wir das am Ende bezahlen dürfen. Selbst die vom Umweltausschuss vorgeschlagenen 60% Reduktion für 2030 reicht niemals für 1,5 Grad. Ja, wir fragen uns irgendwie schon, wie weit die Bundesregierung ihr selbstgestecktes Ziel eigentlich noch aus den Augen verfehlen will. Denn wie auch eine recht neue Studie zeigt, sind die Parteien, die sich auf 1,5 Grad geeinigt haben, im Moment gerade auf bestem Weg, 4 Grad plus zu erreichen. Klar muss auch sein, dass wir hier in Deutschland in einer noch vergleichsweise privilegierten Position leben und alle, die jetzt streiken können, auch irgendwie die Verantwortung haben und repräsentativ für diejenigen streiken, die es aufgrund von äußeren Umständen leider nicht können. Aber vielleicht sogar, und ich denke hier vor allem an Menschen des globalen Südens, noch dringender einen Sinneswandel in der Politik brauchen, die jetzt Menschen brauchen, die sich auf die Straße stellen und keinen Grad weiter rufen.
Der zweite große Klimastreik in 6 Monaten, der wegen Corona abgesagt wurde. Für Fridays for Future München ein herber Schlag. Aufgeben aber wollen die Aktivistinnen und Aktivisten nicht.
Natürlich wird es auf gar keinen Fall in der aufhören zu streiken. Wir werden natürlich, sobald es wieder möglich ist, sobald es wieder verantwortbar ist, wieder auf die Straße gehen, wieder streiken, wieder unser Bestes geben, das Thema wieder nach vorne zu pushen, da ganz klar auch wir an die Politik appellieren, dass da klare Maßnahmen gesetzt kommen und klare politische Umsetzungen da auch folgen, denn die Krise ist auf gar keinen Fall mehr zu leugnen und da werden wir auf gar keinen Fall locker lassen, aber das kommt natürlich erst, wenn es wieder verantwortbar ist, auf die Straße zu gehen.
Lukas Macioni, Pressesprecher von Fridays for Future München. Von der Stadt fordern die Fridays übrigens unter anderem, den Betrieb des Heizkraftwerks Nord bis 2022 zu beenden. Sie fordern eine autofreie Zone innerhalb des Mittleren Rings bis spätestens 2025 und für alle Neubauten die Ausstattung mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen. Da hat Grün-Rot in München einiges zu tun. Und in der Tat, die Zeit drängt. Nicht nur bei Fridays for Future und ihrem Klimastreik läuft seit Corona alles anders, wie wir hören konnten. Auch beim Münchner Netzwerk Klimaherbst musste man sich umstellen. Der Klimaherbst hat sich in den letzten Jahren darum bemüht, das öffentliche Bewusstsein für Klimawandel und Klimaschutz zu schärfen, mit einigem Erfolg. In den letzten Jahren gab es, beschränkt auf circa 3 Wochen, immer um den Oktober herum, ein prall gefülltes Veranstaltungsangebot zum Thema Klimaschutz. Dieses Jahr gibt es Corona-bedingt weitreichende Änderungen, wie uns Maria Weise erläutert. Sie ist die Projektleiterin des Klimaherbsts.
Der Klimaherbst in Zeiten von Corona muss auch auf die Entwicklung reagieren. Es gibt mehrere Dinge, die sich geändert haben. Zum einen setzen wir vermehrt natürlich auf digitale Veranstaltungen, weil die einfach die Corona-konform Veranstaltungen sind und es leichter ist, Hygieneregeln einzuhalten. Wenn analoge Veranstaltungen möglich sind oder auch das einzig denkbare Format, weil das Thema das bedingt, dann lassen wir das auch stattfinden, solange Corona uns das tun lässt, und werden aber in den meisten Fällen das dann auch streamen. Also dann sind das sowohl analoge als auch digitale Veranstaltungen. Ganz neu ist auch der lange, lange Veranstaltungszeitraum. Also bisher ist man es gewohnt, dass wir im Oktober unsere Veranstaltung haben, dann gleich über 100 Stück und man sich gar nicht entscheiden kann, wo man hingeht. Jetzt läuft der Klimaherbst tatsächlich schon seit Mai. Also wir wollten gleich die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen zum Anlass nehmen, die Systemfrage zu stellen, weil das ist auch unser Thema dieses Jahr, Systemwandel, und mal zu schauen, was zeigt uns denn jetzt eigentlich die Corona-Krise, wo systemisch Dinge nicht so gut laufen und wo wären Ansätze, etwas zu ändern und in welcher Zukunft möchten wir landen. Also das ist das Thema. Deswegen fing das jetzt auch gleich kurz nach den ersten starken Einschränkungen durch die Pandemie an, also Mai, und läuft bis März 2021, und zwar genau bis zum 15. März. Dieses Datum haben wir gewählt, weil dann ist ein Jahr Kommunalwahl, also Rot-Grün in München. Wir wollen dann schauen, was hat sich denn da geändert in München, in dem System Stadtpolitik, was ist in Sachen Klimaschutz passiert, aber auch natürlich, was ist in diesem Jahr Corona passiert. Ja, denn dieses Märzwochenende war das, wo es richtig abging in Deutschland.
Du hast gesagt, der Klimaherbst läuft jetzt schon seit Mai. Dazu eine Frage, vielleicht kann man das ja auch anhand der Klimaherbstveranstaltungen belegen. Wie ist denn das mit der Corona-Krise? Ist da jetzt ein bisschen die Luft raus beim Kampf gegen den Klimawandel oder hat das nicht nachgelassen? Was ist dein Eindruck?
Die, die sich engagieren, haben nicht nachgelassen, keineswegs. Was weniger ist, ist, dass die öffentliche Aufmerksamkeit dafür nicht mehr so da ist und auch die politische, weil jetzt gab es halt etwas, was aktuell drängender war, nämlich die Bewältigung der Corona-Pandemie und immer noch ist, und das wird auch weiterhin Thema sein. Aber die Klimakrise oder die Klimakatastrophe vielmehr, die steht uns ja noch bevor und die wird nicht verschwinden. Also die Corona-Pandemie wird hoffentlich irgendwann bewältigt sein. Der Klimawandel, schauen wir mal. Und deswegen alle, die sich da engagieren, sehen die Notwendigkeit nach wie vor. Wir müssen nur schauen, dass das wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik rückt. Und wir wollen mit unseren Veranstaltungen da auch dazu beitragen.
Genau, wieder das wichtige Thema Klimawandel ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Und dazu macht ihr eure Veranstaltungen, wo du mir jetzt einfach einige der Highlights oder einige, die du empfehlenswert findest, mir doch vorstellen könntest.
Wir haben ja normalerweise immer eine Auftaktveranstaltung Anfang Oktober. Wir nennen es jetzt intern verspäteter Auftakt. Ja, also es gibt von uns selbst wieder eine Veranstaltung, eine große Podiumsdiskussion zum Thema Corona, Klimakrise. Wie schaffen wir den Wandel, den wir brauchen? Und unsere Idee war, Gäste einzuladen, die in verschiedenen Perspektiven auf diese Themen bringen, nämlich einmal Wirtschaft, einmal Politik, Wissenschaft, aber auch Zivilgesellschaft. Wir haben da unter anderem die Katrin Habenschaden, unsere zweite Bürgermeisterin, da. Wir haben die Christine Kugler, die Chefin der SWM-Bäder. Denn die SWM-Bäder sind gemeinwohlzertifiziert, was die wenigsten wissen. Ist auch sehr interessant, ein alternatives Wirtschaftsmodell. Wir haben den Nick Heubeck, der auf Bundesebene für Fridays for Future engagiert ist, und noch einige andere. Und wir haben einen musikalischen Überraschungsgast, worüber wir uns sehr freuen. Also es wird nicht nur geredet, sondern es gibt auch musikalischen Beitrag, und das Schönste ist, wir streamen das Ganze auch, denn wegen Corona können leider nicht so viele Menschen da sein.
Und die verspätete Auftaktveranstaltung findet wann statt?
Die ist am 6. Oktober.
Weiteres Highlight.
Eins, was die Menschen in der Innenstadt vielleicht interessieren dürfte, sind die Zukunftsgespräche auf dem Bürgersteig. Jeden Sonntag im Oktober bis zum 24. soll da quasi tatsächlich ein Wohnzimmer im Tal entstehen. eingeladen sind Anrainer, Menschen, die da leben, Menschen, die ihre Geschäfte da haben, aber auch einfach Interessierte, die über den öffentlichen Raum diskutieren wollen. Denn das Tal ist eigentlich so ein sehr lebendiger Ort und könnte toll sein, wenn nicht ganz viele Zeitungsboxen, Autos, Fahrräder das zustellen würden und gar kein schöner Aufenthaltsraum möglich ist. Und an jedem Sonntag soll zu einem gewissen Thema überlegt werden, was könnten wir da ändern. Also es gibt dann Impulse auch von Referenten und Referentinnen zum Thema Verkehr, einmal zum Thema, wie muss öffentlicher Raum für Kinder und Jugendliche gestaltet sein. Und die Ergebnisse, diese Treffen werden protokolliert und dann auch dem Bezirksausschuss übergeben. Also auch das soll dann nicht verhallen, sondern tatsächlich an die Politik weitergereicht werden. Das ist ein ganz spannendes Format. Da kann man sich auch für anmelden unter anmeldung@klimaherbst.de.
Okay, also eine Anmeldung ist erforderlich oder kann man einfach auch so?
Es ist erforderlich in diesen Zeiten wegen der Hygienevorschriften.
Okay. Noch ein Highlight.
Also große Namen haben wir natürlich auch. Ich reiße jetzt mal kurz zwei Veranstaltungen an. Das eine ist eine Veranstaltung mit Harald Lesch im Dezember, zusammen mit der Münchner Volkshochschule unter anderem, wo er über die Rolle der Wissenschaft zur Bewältigung von Krisen spricht. Ja, er hat dann natürlich mehr Erfahrung mit Klima und diesen wissenschaftlichen Aspekten, aber es gilt ja auch für Corona ähnlich. Und er möchte darüber sprechen, eigentlich wie Wissenschaft, wie das auch immer wieder die Wissenschaft sich irrt und mit diesen Thesen und Gegenbeweisen und Gegenthesen dann eigentlich zu einer Erkenntnis kommt, die gesellschaftlich was bewegen kann. Ja, also es ist ein Prozess von Versuch und Irrtum. Er nennt das »Wir irren uns empor«. Das ist eine Veranstaltung und eine andere mit einem hochrangigen Wissenschaftler, mit dem Professor Dr. Hans-Otto Pörtner, der Klimaforscher ist und IPCC-Co-Vorsitzende, findet auch in der MVS und im Livestream statt. Und er spricht über Menschheit und Ökosystem im Klimawandel, was eigentlich unsere Landnutzung für unser Klimasystem bedeutet.
Letzte Frage an dich, Netzwerk Klimaherbst. Wer steckt hinter dem Netzwerk?
Netzwerk Klimaherbst ist ein eingetragener Verein, ein gemeinnütziger Verein, der tatsächlich geschaffen wurde mit dem Ziel, für Akteure und Akteurinnen in München aus dem Nachhaltigkeitsbereich Plattform zu sein und eine Öffentlichkeit zu schaffen, aber auch in der Politik mitzugestalten und etwas zu bewegen für mehr Klimaschutz in München. Und natürlich ist der Münchner Klimaherbst, die Veranstaltungsreihe, eine der großen Projekte, mit denen wir das tun. Daneben machen wir aber noch ganz viele andere Sachen, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen, damit eben München klimafreundlicher wird.
Soweit Maria Weise, Projektleiterin des Münchner Klimaherbsts. Falls Sie sich gewundert haben, warum wir auf die Veranstaltung Verspäteter Klimaherbst-Auftakt Corona-Klimakrise vom 6. Oktober hingewiesen haben, denn der 6. Oktober ist ja eigentlich längst vorbei, macht aber nichts in diesem Fall, denn die Veranstaltung ist zum Nachhören und Schauen auf klimaherbst.de. Auf eine weitere Veranstaltung, die schon am 27. September in der Evangelischen Stadtakademie stattgefunden hat, wollen wir noch kurz hinweisen und damit auch schließen. Der Titel der Veranstaltung war »Das Ende der Evolution«, Fragezeichen, »Der Mensch und die Vernichtung der Arten«. Weiter heißt es: Evolutionär wurde der Mensch als umhernomadisierender Pionier erfolgreich. Er lebte in kleinen Gruppen, plünderte seine Umgebung und zog weiter. Von seinem evolutiven Erbe her ist er nicht ausgestattet, nachhaltig zu denken und zu wirtschaften. Die rapide wachsende menschliche Weltbevölkerung und die menschengemachte Klimaerwärmung aber vernichtet immer mehr Lebensraum für andere Arten. 2/3 davon sind akut gefährdet. Was geht damit verloren? Wie grundlegend für unser eigenes Überleben ist die Biodiversität? Ist das Artensterben der Klimawandel des 21. Jahrhunderts? Darüber referierte der Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker Professor Dr. Matthias Glaubrecht. Das macht schon nachdenklich, wenn es da heißt, von seinem evolutiven Erbe her ist der Mensch nicht ausgestattet, nachhaltig zu denken und zu wirtschaften, wie Glaubrecht sagt. Bleibt zu hoffen, dass den Menschen mehr ausmacht als das, was er von der Evolution mitbekommen hat. Bisher aber schaut es nicht so gut aus. Zu welchen Schlüssen Glaubrecht kommt, Das finden Sie ganz einfach heraus durch eine Suche mit einer Suchmaschine. Oder Sie kaufen sich sein Buch »Das Ende der Evolution«. Und mehr Informationen über die Veranstaltungen des Klimaherbsts finden Sie unter klimaherbst.de. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch hören Sie am Dienstag, den 27. Oktober um 17 Uhr.